Ich lese aus Nehemia, Kapitel 5. Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und etliche sprachen: Wir, unsere Söhne und unsere Töchter sind viele, und wir müssen uns Getreide beschaffen, damit wir zu essen haben und leben können. Andere sprachen: Wir mussten unsere Äcker, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. Etliche aber sprachen: Wir haben uns Geld leihen müssen auf unsere Äcker und unsere Weinberge, damit wir dem König die Steuern zahlen können. Nun sind ja unsere Brüder vom gleichen Fleisch und Blut wie wir, und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter in die Leibeigenschaft bringen, und von unseren Töchtern sind schon etliche zu leibeigenen Mägden geworden, und es steht nicht in unserer Macht, es zu verhindern, da ja unsere Äcker und Weinberge bereits anderen gehören. Als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Dann überlegte ich bei mir selbst, und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen: Wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen: Wir haben unsere Brüder, die Juden, die an den Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen. Sollen sie sich etwa an uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sprach: Was ihr da tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, wegen der Lästerung der Heiden, unserer Feinde? Ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück. Dazu den Hundertsten vom Gold, vom Korn und vom Most und vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Da sprachen sie: Wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern es so machen, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester herbei und nahm einen Eid von ihnen, dass sie es so machen wollten. Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach: So schüttle Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Versammlung sprach: Amen. Und sie lobten den Herrn, und das Volk handelte nach diesem Wort. Auch habe ich von der Zeit an, da mir befohlen wurde, im Land Juda ihr Statthalter zu sein, nämlich vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Artasasta, das sind 12 Jahre, für mich und meine Brüder nicht den Unterhalt eines Statthalters beansprucht. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk bedrückt und von ihnen Brot und Wein genommen, dazu 40 Schekel Silber. Und auch ihre Diener herrschten willkürlich über das Volk. Ich aber machte es nicht so, um der Furcht Gottes willen. Auch habe ich am Wiederaufbau der Mauer gearbeitet, ohne dass wir Grundbesitzer waren. Und alle meine Diener kamen dort zur Arbeit zusammen. Dazu aßen die Juden, so viel die Vorsteher, 150 Mann, als auch die, welche von den Heiden aus der Umgebung zu uns kamen, an meinem Tisch. Und man bereitete mir täglich einen Ochsen zu, 6 auserlesene Schafe, Geflügel und alle 10 Tage eine Menge verschiedenster Weinsorten für alle, die diese forderte ich nicht von den Unterhalt des Statthalters. Denn der Dienst lastete schwer auf diesem Volk. Gedenke, mein Gott, mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe.
Ja, vielen Dank, Uli, für das Vorlesen des heutigen Predigttextes. Ich habe heute ja wieder das Vorrecht, euch ein weiteres Kapitel aus dem Buch Nehemia näher zu bringen und warum Gott es uns hat aufschreiben lassen und was er uns dadurch lehren möchte. Stefan hatte am Anfang begonnen, ich hatte beim letzten Mal das Kapitel 4 behandelt. Und in diesem in Kapitel 3 begann die Beschreibung des Wiederaufbaus der Stadtmauer. Und in Kapitel 4 begann der Widerstand dagegen. Und ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, dass das schon deshalb eine gute Vergleichspunkte gibt zu auch unserem heutigen Werk, das Gott uns gegeben hat, wo wir auch mit Angriffen von außen zu rechnen haben. Aber auch das Kapitel 5 passt von diesem Punkt her genauso gut, nämlich in Kapitel 5 sehen wir, dass der Kampf nicht nur gegen außen hin stattfindet, sondern dass er sich auch innerlich entfaltet. Denn eigentlich, wenn man Kapitel 4 betrachtet hat, könnte der folgende Inhalt in Kapitel 5 auch überraschend kommen. Wir hatten gerade große Angriffe von außen überwunden und wir sahen auch, wie dadurch das Volk enger zusammengeschweißt wurde, wie alle sich gemeinsam mit aller Kraft in dieses Werk stürzen, unter viel Opfer, viel Aufwand, viel Anstrengung. Und auf einmal sehen wir in Kapitel 5, wie das unterbrochen wird von einem Streit, einem internen Streit, der auf einmal aufkommt. Ein interner Streit kommt auf einmal auf. Und das zeigt uns eine Wahrheit, die damals genauso wahr war, wie sie heute ist. Als Volk Gottes in der Welt sind wir nicht nur von dem Bösen umgeben, den Feinden Gottes, den Rebellen, sondern es steckt auch in uns. Wir haben es auch mit hier drin. Jeder Einzelne, solange er ein Mensch auf Erden ist, trägt immer noch die Sünde und damit die Rebellion und das Schlechte in dieser Welt mit sich herum. Und jeder von euch hat ein Stück davon auch heute mit hier reingebracht. Und darum ist es hier noch nicht wie der Himmel auf Erden, sondern auch wir haben mit Streitigkeiten zu kämpfen. Jeder von uns war von Geburt her Sünder. Und jeder von euch muss das erkannt haben, wenn er sich gerade einen Christen nennt. Ohne Sündenerkenntnis keine Bekehrung. Christus ist gestorben, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Er hat die Last dafür getragen. Aber um dieses Geschenk anzunehmen, musste jeder Einzelne erkannt haben, ich habe Sünden. Ich bin verkehrt in mir. Ich bin unfähig, Gott zu gefallen, Gott zu dienen und bin ein Rebell gegen den Schöpfer und Erhalter der Welt und würde zu Recht am Ende verurteilt werden. Aber Christus hat diese Strafe für mich getragen. Ich bin ein Sünder. Und genau solchen Sündern ruft Jesus zu, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Beladen mit euren Sünden. Als Sünder kann man zu Christus kommen. Er selbst sagt, die Kranken brauchen den Arzt und nicht die Starken. Man kann gar nicht zu Jesus, zu Gott kommen, wenn man nicht seine eigene Schuld erkannt hat. Wer das erkannt hat, dem steht die Vergebung der Schuld jederzeit offen und nichts im Wege, denn Christus bietet sie jedem an. Aber wir müssen auch bedenken, wir nehmen diese Sünde dann erstmal mit, auch wenn wir gerettet werden. Der Herr gibt uns seinen Geist und erneuert uns. Aber in Galater 5 lesen wir, dieser Geist kämpft nun gegen das Fleisch. Das Fleisch, das Alte, die Sünde von uns, wir haben sie mitgenommen in unser Glaubensleben, das Alte. Wir haben sie mitgenommen. Und auch dessen müssen wir uns bewusst sein, um auch in rechter Weise damit diesen Kampf aufzunehmen. Denn es besteht immer auch die Gefahr, wenn man ein paar Jahre gläubig ist und so die gröbsten alten Sünden abgeschafft hat oder wenn man vielleicht auch in eine gläubige Familie geboren wurde und jetzt nie so richtig rauskam, was eigentlich an bösem Potenzial in einem steckt, kann es ja sein, dass diese Bosheit sich eben in einer frommen Selbstgerechtigkeit auf einmal offenbart, in der man nur noch sieht, wie böse die Welt um uns ist und wie schlecht die anderen, die Ungläubigen sind und sich damit selbst in Stolz erhebt und gar nicht merkt, wie darin die eigene Sünde eigentlich hervorquillt. Und darum ist es auch für den Gläubigen ein sehr wichtiger Teil der Heiligung, auch weiterhin oder auch an diesen Punkt zu kommen, über die eigene Sünde, die noch im Herzen steckt, wirklich zu erschüttern, angewidert zu sein. Und an diesem Punkt muss Gott jeden hinführen. Deshalb, wer gerade an diesem Punkt ist, der soll ermutigt sein, es gehört dazu und es ist ein wichtiger Schritt der Heiligung, die eigene Sünde wirklich in ihrer Widerwärtigkeit zu erkennen. Und wer das aber nicht hat, sondern wer schon irgendwo in dieser frommen Selbstgerechtigkeit steckt und meint, man ist eigentlich schon ganz in Ordnung, weil man liest ja jeden Tag ein bisschen in der Bibel und so weiter und man betrinkt sich nicht oder sowas, Der sollte Gott vielmehr darum bitten, das geoffenbart zu bekommen, wie verkehrt eigentlich das eigene Herz ist. Das ist ein wichtiger Schritt in der Heiligung. Die eigene Sünde. Und diese Sünde wirkt sich eben aus und darum ist Zusammenleben, darum ist Gemeindeleben schwer und darum kommt es zu Konflikten auch unter von Gott genannten Heiligen. Dennoch kommt es zu manchmal erschütternden Konflikten, so wie auch hier. Und darum haben wir auch im Neuen Testament diese Aufforderung. Ich lese ein paar Verse aus Epheser 4, die ersten drei Verse. Dort schreibt Paulus: So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Und das setzt ja auch schon voraus, dass die anderen Sünde haben. Deshalb muss ich euch und müsst ihr mich ertragen, weil eben noch Sünde und damit Schlechtes an mir ist. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Mit Eifer bemüht seid, diese Einheit zu bewahren. Es erfordert Eifer, Anstrengung, weil noch so viel Verkehrtes in uns steckt. Und doch müssen wir diese Einheit bewahren, denn, und das sehen wir auch nun in Nehemia 5, wenn diese Einheit nicht bewahrt ist, wird zerstört sie oder stoppt sie oder zumindest hemmt sie das Werk, die Arbeit, zu der Gott uns eigentlich berufen hat. Der Mauerbau wird nicht Feuer und Flamme weitergegangen sein, während sie über diese Sache gestritten haben. Nein, die Arbeit wird niedergelegt worden sein für diese Zeit. Nicht nur Angriffe von außen stören und stoppen das Werk, zu dem Gott uns berufen hat, sondern auch die inneren Konflikte und inneren Kämpfe. Und darum sollten wir genauso bemüht sein, diese abzuwehren. Vor allem, wir leben in einer Zeit, ich hatte gesagt, ja, auch wir haben mit einem gewissen Maß mit Angriffen von außen zu rechnen, aber sie sind nicht so stark, wie sie sein könnten, bei weitem nicht. Und wir sehen, dass gerade dort, wo die Angriffe von außen schwach sind, die Angriffe von innen umso mehr aufblühen und stärker sind. Das beste Beispiel ist eigentlich die Gemeinde der Korinther. Wenn wir diese Geschichte in der Apostelgeschichte lesen, dann ist es wirklich die gesegnetste der Gemeindegründungen, wenn wir auch die darum herum lesen. Also wenig Widerstand und der Widerstand, der aufkommt, der wird dann auch noch niedergeschlagen. Ja? Die Juden, die dann gegen sie aufstehen, waren letztlich selbst von den Römern unterdrückt mit ihrer Klage. Und genau diese Gemeinde ist es aber, die am Ende die schlimmsten Konflikte und Sünden offenbart, der zumindest unter den Gemeinden, von denen wir Näheres erfahren im Neuen Testament. Ein anderes Beispiel ist, dass ja, man spricht vom sogenannten Kirchenkampf während dem Zweiten Weltkrieg, wo die Kirchen sich eben gegen den äußeren Einfluss der Nationalsozialisten wehren mussten. Doch hinterher ging ein anderer Kampf los, dass auf einmal die liberale Theologie aufflammte in den Kirchen und auf einmal von innen angegriffen wurde. Je mehr der äußere Kampf abebbt, desto mehr wallt der innere oft auf. Und darum sollten wir besonders die Lehren auch aus diesem Kapitel nun bedenken. Denn, ja, Uli hat es vorgelesen, wir haben hier einen Konflikt. Der Konflikt, kurz grob zusammengefasst, ist, dass die Armen leiden, hungern, Mangel leiden und dass die Reichen unter den Juden daran eben ihren Anteil haben. Nicht nur ihnen nicht gescheit helfen, sondern durch ihre vermeintliche Hilfe sie eigentlich noch tiefer ins Unglück stürzen. Und dann haben wir den Bericht, wie eben Nehemia diesen Missstand aufhebt und danach noch, falls ihr euch gewundert habt, warum das hier eingefügt ist, auch einen Bericht, wie er selbst eigentlich gehandelt hat in Bezug auf diese Probleme und womit wir auch dann ein gutes Beispiel haben, wie so etwas eben von vornherein verhindert werden kann. Konflikte, die das Werk stören. Und so habe ich es auch eingeteilt. Einmal, wie Konflikte entstehen. Da werden wir uns die Klage anschauen in den Versen 1 bis 5. Nämlich aufgrund, wie Konflikte entstehen, aufgrund mangelnder Liebe. Dann, wie gegen Konflikte vorgegangen wird, mit Entschlossenheit. wie Konflikte vermieden werden durch überreiche Liebe. Aber genug der Einführung, beginnen wir uns nun den Text wirklich anzusehen. In Vers 1, es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und nun werden einige Punkte aufgezählt, die sie eben als Klage vorbringen. Wir lesen in Vers 2, klagen sie darüber, dass sie eben ihre Familien versorgen müssen. Sie haben große Familien und Kinder, die müssen sie versorgen und haben dabei Probleme. Warum? In Vers 3 nennen sie, dass sie ihren Besitz, ihr Hab und Gut, ihre Äcker und Weinberge, also das, womit sie eigentlich ihre Mittel erwirtschaften, verpfänden mussten, weil sie eben zu wenig hatten, um ihre Familie zu versorgen. Wir lesen ja auch von einer Hungersnot. Wir wissen nicht und lesen nichts davon, ob auch wirklich Dürren oder dergleichen stattgefunden haben oder ob es nur aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse so war. Aber auf jeden Fall, sie litten Hunger und um diesen Hunger zu stillen, kamen sie in die missliche Lage, ihren Besitz verpfänden zu müssen. Dann lesen wir in Vers 4, dass sie auch Steuern zahlen müssen an die Perser, an den persischen König. Und weil sie das nicht bezahlen konnten, mussten sie sich Geld leihen auf ihre Äcker und Weinberge. Sie mussten also quasi Kredite aufnehmen. Und in Vers 5, wir sehen auch, es spitzt sich immer weiter zu, sehen wir dann eine weitere Konsequenz, um nun diese ganzen Schulden wiederum tilgen zu können, sahen sie sich verpflichtet, ihre eigenen Kinder in die Leibeigenschaft zu geben. Ja, eine Sache, die uns natürlich völlig fremd war, aber damals doch eben manchmal eine notwendige Möglichkeit war und sogar im Gesetz Gottes gesetzlich geregelt war, wie das, wenn es geschieht, abzulaufen hat. Die Töchter waren extra erwähnt, möglicherweise. Und das ist dann auch die Frage, wie das wohl ablief mit dieser Leibeigenschaft. Oft wurden Töchter dann wirklich quasi als Zweitfrau genommen, was natürlich umso beschämender war und ihnen eine umso größere Not war, dass sie sich doch verpflichtet sahen, das zu tun. Und zuletzt sehen wir am Ende von Vers 5 einfach die Hoffnungslosigkeit. Es steht nicht in unserer Macht, es zu verhindern, da ja unsere Äcker und Weinberge bereits anderen gehören. Also das ist diese Abwärtsspirale. Zuerst mussten sie ihren Besitz verpfänden, dann hatten sie aber immer noch Schulden und mussten sich Geld leihen. Dann mussten sie aber irgendwie diese Schulden zurückbezahlen vom geliehenen Geld und mussten ihre Kinder in die Leibeigenschaft geben. Und das können sie nun nicht mehr rückgängig machen, weil sie ja gar nichts mehr haben, um genug Gewinn zu erwirtschaften, um sie wiederum freizukaufen, weil sie ja bereits ihre Äcker und Weinberge verpfänden mussten. Also sie sind in einer wirklich katastrophalen Lage. Und wir fragen uns, wie kommt es dazu? Wie kam es wohl dazu? Nun, ein Grund dürfte sein, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zu den Nachbarn quasi inexistent gewesen sein müssen, da wir ja schon in diesen Kapiteln gesehen haben, wie groß die Ablehnung der Nachbarn war. Und zudem waren ja die Juden auch selbst eher auf Absonderung bedacht. Und so dürfte dort nicht viel Ausfuhr möglich gewesen sein können und damit auch das Erwirtschaften von Gewinn, Ausfuhren und Einfuhren. Dann woher kommt das? Okay. Dann denke ich mal, ich kann fortfahren. Okay, wir fragen uns, woher kommen die Missstände unter den Juden? Eine nächste wahrscheinliche Möglichkeit ist, dass die Siedler, also wir sehen allgemein, sie waren nie reich seit der Rückkehr. Ja, es waren nie Reiche, die sich hier angesiedelt haben. Weiter sehen wir in Kapitel 5,15, wo wir noch hinkommen werden, dort lesen wir, ich lese es einmal vor, denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk bedrückt und von ihnen Brot und Wein genommen, dazu 40 Schekel Silber und so weiter. Also sie wurden auch davor schon finanziell und allgemein bedrückt, was auch diese Lage begünstigt haben wird. Und wir müssen auch bedenken, wir lesen am Ende von Vers 6, dieser Mauerbau dauerte 52 Tage und ganz Israel kam zusammen und arbeitete Tag ein, Tag aus an dieser Mauer. Aber das bedeutet auch im Umkehrschluss, sie arbeiteten 52 Tage, Tag ein, Tag aus, nicht auf ihren Feldern, nicht auf ihren Weinbergen oder sonst wo. Das heißt, die übrige Arbeit lag mehr oder minder brach im Land. Sie hatten keine Zeit, ihre Felder zu bestellen oder was auch immer zu dieser Jahreszeit gerade eben angesagt war. Und wir können davon ausgehen, dass das Problem vorher eben schon bestand, aber gerade durch den Mauerbau ein wirklich kritisches Maß erreichte, was hier auch das Fass zum Überlaufen brachte und somit währenddessen wohl diese Klage zutage gefördert hat. Was wir dabei aber auch kurz betrachten wollen ist, welches Opfer eigentlich die Armen damit für diesen Bau wirklich auf sich genommen haben. Also sie nahmen damit tatsächlich bewusst Mangel in Kauf, um die Stadt Gottes wieder aufzubauen. Das war ihnen ja bewusst, das wird sie ja nicht auf einmal überrascht haben. Oh nein, wir haben jetzt ja gar nicht gearbeitet, 2 Monate fast. Nein, sie haben bewusst Mangel auf sich genommen. Was wir auch sehen müssen, sie ließen sich zu diesem Zeitpunkt wirklich schon eine ganze Weile übervorteilen von den reicheren Juden. Sie haben das wirklich eine lange Zeit geduldig ertragen. Und wir sehen auch nun, dass sie sich nun beschweren, zu Recht, aber wir sehen ja auch nichts von einem Aufstand oder einer Revolution gegen die reiche Oberschicht. Nein, sie bringen eben ihre Klage mündlich zum Ausdruck. Aber allgemein können wir doch wirklich auch das als vorbildlich ansehen, wie sie bereit sind, hier zu ertragen. Und doch muss so eine Sache dann natürlich angegangen werden. Jetzt wollen wir aber uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen, um über die Klage nachzudenken. Was geschieht hier eigentlich? Nun, ja, wir haben gesehen, es sind schlechte äußerliche Umstände. Okay, kann keiner was dafür in dem Sinn. Sie mussten sich Geld leihen und es war ja gut, dass sie die Möglichkeit dazu hatten. War auch sogar vom Gesetz gefordert in 5. Mose 15, ich schlage es einmal schnell auf. 5. Mose 15, 7 und 8. Dort befiehlt der Herr in seinem Wort. Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Also ein Gebot, das zur Hilfe der Armen gedacht war und das wurde hier offenkundig eingehalten. Ihnen wurde ja reichlich geliehen. Ist ja in dem Sinn alles ganz gesetzesgemäß. Und genauso auch die Geschichte mit der Leibeigenschaft. War ja auch eine Hilfe. Ja, sie hatten nichts, sie mussten aber die Steuern bezahlen. Also eröffnete sich noch diese Möglichkeit, eben hinzugehen, wiederum zu anderen Juden und eben von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Und auch das lesen wir geregelt im 3. Buch Mose, Kapitel 25. Ich lese die Verse 39 und 40. Dort steht geschrieben: Und wenn dein Bruder neben dir verarmt und dir sich selbst verkauft, so sollst du ihn nicht Sklavenarbeit tun lassen, wie ein Tagelöhner und Einwohner ohne Bürgerrecht soll er bei dir gelten und dir bis zum Halbjahr dienen. Also es war auch gesetzlich geregelt und es waren ja letztlich alles Hilfestellungen, könnte man ja so sehen. Ja, ihnen wurde aus einer misslichen Lage geholfen. Was ist nun eigentlich das Problem? Worüber beschweren sie sich eigentlich? Nun, dass durch diese Hilfen es ihnen eigentlich mehr und mehr noch schlechter ging, durch die Art und Weise, wie sie durchgedrückt wurden. Nun können wir natürlich sagen, hey, wenn ich dir Geld geliehen habe, dann habe ich doch das Recht, das auch zurückzufordern. Ja? Und auch das andere, hey, ich habe deine Kinder bei mir aufgenommen, um dir zu helfen. damit du deine Schulden bezahlen kannst. Warum beschwerst du dich nun? Und sie befinden sich damit doch alle auf dem klaren Boden des Gesetzes. Es ist doch alles erlaubt, was von den Reichen her getan wurde. Aber zu Recht schreibt dazu ein Kommentator: Es ist nicht immer richtig, auf unsere Rechte zu bestehen. Was vom Gesetz her unbedenklich ist, kann von der Moral aus betrachtet verbrecherisch sein. Genau das ist der Fall, den wir nun hier haben. Das Problem ist letztlich, dass sie eben nach dem Gesetz letztlich gehandelt haben, aber das ohne Liebe durchgedrückt haben. Die Forderungen, die daraus entstehen, nämlich eben das geliehene Geld und die Raten eisern zurückzufordern. Bedenken wir, diese Gesetze waren nicht dafür da, um die Armen auszunutzen, sondern um ihnen zu helfen. Stattdessen wurden sie nun ins Gegenteil verkehrt. Und die Tatsache, dass sie eben unerbittlich die Schulden danach eintrieben, nachdem sie Geld liehen, sie zeigt auf jeden Fall, dass sie zwei Dinge völlig übersahen. Erstens, dass sie hier dass die Armen auch um diese Mauer willen, die sie ja gemeinsam aufbauen, dieses Opfer auf sich nahmen. Und zweitens, dass sie eben als Gemeinschaft auch eine Verantwortung füreinander haben. Dass sie nicht nur der neutrale Banker sind, der seine Kredite verteilt, sondern dass sie in einer brüderlichen Beziehung zu diesen Menschen standen, denen sie zuerst Geld liehen oder ihre Äcker nahmen und damit wahrscheinlich auch noch guten Gewinn machten, weil sie diese wahrscheinlich relativ günstig abgeben mussten und danach auch noch die Kinder der Besitzer als Sklaven am Ende in den Dienst nahmen. Wie hätten sie richtig handeln sollen? Wie hätte Liebe, eine liebende Person, gehandelt in dieser Situation? Dazu auch zwei Stellen aus dem Neuen Testament. Einmal 1. Korinther 13. Nur ein kurzer Teil dieser Auflistung, wie Liebe ist. 1. Korinther 13 in Vers 5. Sie sucht nicht das Ihre. Liebe sucht nicht das Ihre. Und genau das war, was hier eben geschehen ist. Diese Reichen haben Gewinn aus der Armut und Drangsal der anderen geschlagen. Sie haben dadurch billig Äcker erworben und nachher billige Arbeitskräfte erworben durch die Not ihrer eigenen Brüder, die sie doch lieben sollten. Und dann 1. Johannes 4, Vers 10 und 11. Erster Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 10 und 11 möchte ich vorlesen. Dort schreibt der Apostel Johannes: Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Und wie hat Gott uns eben geliebt? Er hat uns aufopfernd geliebt. Christus hat sich hingegeben. Christus hat gegeben und gegeben und gegeben, ohne wieder zu erwarten. Und genau das trägt er uns auch auf im Neuen Testament. Und so handelt Liebe. Liebe er ist nicht der Banker, wie ich gesagt hatte, der einen Kredit gibt und dann eisern und zur Not per Gerichtsvollzieher die Schulden danach wieder eintreibt. Es ging bei diesen Geboten im Alten Testament darum, eine Möglichkeit zu schaffen, den Armen zu helfen, aber nicht, um sie auszubeuten und eigenen Gewinn daraus zu schlagen. Wie hätten sie sich also richtig verhalten können und sollen? Nun, das eine wäre mal möglich gewesen, überhaupt zu leihen ohne Gebühren. Denn wir lesen auch in Vers 11, dort verlangt der Nehemia, dass sie zurückgeben sollen. Und unter anderem spricht er auch von dem Hundertsten, vom Geld, vom Korn, vom Most. Also sie haben auch Zinsen verlangt zum Geliehenen. Sie haben sogar Zinsen verlangt. Und wir können auch einfach sehen, angesichts dieses Projektes hätten sie ihnen auch einfach das Ganze schenken können. Ich meine, sie haben sich ja eingesetzt, um dieses gemeinsame Projekt voranzutreiben. Oder sie hätten auch warten können, bis diese schwierige Zeit vorbei ist, um die Schulden einzutreiben. Einfach, was ich zeigen will, Liebe hätte anders gehandelt. Liebe handelt anders. Und sie hätten auch diesen Selbstverkauf, der praktiziert wurde, wäre dieser nach dem Gesetz wirklich verlaufen, dann wäre es ihnen auch gar nicht so schlecht ergangen, denn dann hätten sie die Menschen gut behandelt, die bei ihnen sind, und die Eltern hätten wohl gar nicht so viel darüber klagen müssen. Und wir können auch anmerken, im Gesetz wird auch eigentlich dieses Szenario behandelt, dass die ganze Familie geht und nicht nur die Kinder. Was geschieht hier also? Die Reichen hätten also sagen können, was habt ihr denn? Wir haben doch nichts verbrochen. Wir handeln doch völlig nach dem Gesetz, genauso wie es verordnet ist. Wir haben euch doch geholfen, was beschwert ihr euch jetzt noch? Ja, sie haben sich äußerlich an das Gesetz gehalten und dabei das oberste Gebot verlassen, nämlich du sollst zuerst deinen Herrn lieben und dann das zweite ihm vergleichbar, deinen Nächsten wie dich selbst. Und das haben sie nicht beherzigt. Und das lässt uns an eine andere Gruppe denken, die in der Schrift im Neuen Testament beschrieben wird, nämlich die Pharisäer, die eben auch sehr darauf bedacht waren, äußerlich das Gesetz einzuhalten, aber eben genau dafür vom Herrn Jesus verurteilt wurden in seiner Strafrede, Matthäus 23. Nur ein paar Verse, die das am besten auf den Punkt bringen. Dort sagt der Herr zu den Pharisäern, Matthäus 23, Abvers 23, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Und so war es eben auch dem Prinzip nach damals, zur Zeit Nehemias. Auch die Pharisäer, sie achteten groß darauf, alles genau zu verzehnten, den Sabbat recht einzuhalten, die Feste zu feiern, die Opfer zu bringen, all diese Dinge. Wir wissen sogar, dass sie sich auch um Witwenversorgung und so weiter kümmerten, dann aus außerbiblischen Quellen. Aus dem Neuen Testament lässt es sich erahnen. Aber was machten sie verkehrt? Zum Beispiel, ein Beispiel ist das Gleichnis des barmherzigen Samariters, wo eben gerade diese oberen Geistlichen beschrieben werden, die ganz darauf bedacht sind, das Gesetz der Reinheit einzuhalten und deshalb jemand im Straßengraben verrecken lassen würden. Oder um den Sabbat einzuhalten, lieber Jesus verboten hätten, einen Armen zu heilen, oder auch, wie gesagt, sie betrieben wohl Witwenfürsorge, aber Jesus wirft ihnen auch vor, letztlich bereicherten sie sich auch dadurch. Er sagt, sie fressen die Häuser der Witwen. Wahrscheinlich wurden sie dann versorgt, aber ihr Besitz wurde schön in den eigenen Besitz übertransferiert. Und was wir einfach in beiden Beispielen sehen, hier wird sich äußerlich an das Gesetz gehalten, aber die Liebe zum Nächsten wird untergraben. Und Jesus sagt eindeutig, wer das tut, ist ein Heuchler und macht sich schuldig. Und das betone ich einfach, damit auch wir uns da prüfen, dass wir nicht selbst in die gleiche Falle tappen, in eine äußere Gesetzlichkeit zu verfallen und eben dieses Gebot der Liebe zum Nächsten zu vernachlässigen. Beispiele. Nun, rein faktisch könnte heute genau das Gleiche passieren. Zum Beispiel, hier ist ein Armer, der Hilfe braucht, und dann hilft man ihm sogar, indem man ihm Geld leiht, aber danach auch möglicherweise ihm noch gut Zinsen mit draufhaut, oder diese Person dann über die Zeit der Geldleihe, ja, so könnte ich mir das bildlich vorstellen, quasi als persönlichen Sklaven sieht, dass er einem helfen muss, die Garage zu streichen oder einen wohin fahren muss, ob er Zeit hat oder nicht. Gebe ich wirklich in Einfalt und Barmherzigkeit, wäre dann die Frage. Andere mögliche Beispiele wären, dass ich, ja, man könnte die Kinder nehmen, man könnte aber auch zum Beispiel die Ehefrau nehmen, die sich äußerlich unterordnet, aber dann eben doch, wenn ihr etwas nicht passt, spitze Bemerkungen ihrem Mann gegenüber in der Öffentlichkeit schießt. Das wäre auch ein Beispiel, wo man sich äußerlich an das Gesetz hält und dann doch wieder umgeht. Andere Beispiele, wenn ich einfach grundsätzlich die Liebe vernachlässige, quasi ich tue meinem Nächsten nichts Böses, also ist alles in Ordnung, aber vergesse die Verantwortung ihm gegenüber, die seelsorgerliche Verantwortung, die Verantwortung zur Jüngerschaft. Achten wir darauf, wirklich, dass nicht nur die äußeren Gebote, die wir schön abzählen können, zu halten, sondern auch wirklich das Gebot der Liebe, das der Herr uns gegeben hat. Liebe ist keine Option, sie ist das zweitoberste Gebot. Liebe zum Nächsten. Und genau das wurde hier eben verbrochen und wir sehen, was daraus werden kann. Ja, sie wurden wirklich in schlimme Zustände gestürzt. Betrachten wir nun, wie Nehemia dagegen vorgeht. Ich lese nochmal Vers 6. Als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und das ist interessant. Und wer das Buch Nehemia wirklich näher studiert, der lernt diese Person wirklich kennen, weil sie hier eben wirklich auch diese inneren Regungen beschrieben werden. Er wurde sehr zornig. Und wir merken durch dieses Buch, es scheint auch seinem Charakter zu entsprechen. Er scheint auf der einen Seite sehr reserviert zu sein, aber auf der anderen Seite doch auch sehr impulsiv, denn in dieser und auch in einer anderen Situation merken wir, wie es dann einfach aus ihm der Zorn auch teilweise hervorplatzt. Und so gibt es ja in der Regel immer diese zwei Extreme. Die einen Personen sind ganz ruhig, sie würden nie jetzt im Zorn ausbrechen, aber sie würden wahrscheinlich auch häufig still sein, wo sie reden sollten. Und die anderen, die kämpfen eher damit, ja, denn diese Impulsivität hat ja auch den Vorteil, sie treibt einen dazu zu handeln, wenn es Handlungsbedarf gibt, aber sie könnte einen auch dazu bringen, eben zu weit zu gehen, wie wir in Jakobus 1,20 lesen, der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und darum auch hier diese schöne Ausgewogenheit, dann in Vers 7, als erst, ich wurde sehr zornig, als ich das hörte, und das treibt ihn dazu zu handeln, aber dann Vers 7, dann überlegte ich bei mir selbst. Also dass es sich dann doch diese Zeit nimmt, zuerst sich bedacht hinzusetzen, überlegen, wie es nun wirklich am besten zu handeln, sich selbst beherrschen und wieder unter die Kontrolle von Gottes Wort und nicht der eigenen Emotionen bringen. Dann überlegte ich bei mir selbst und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht. Das heißt, er geht nun hin und weist sie zurecht. Und ich möchte nur ein bisschen das Beispiel von ihm durchgehen, aber ihr werdet merken, zumindest die aus Aalen und die damals da waren, wir finden in diesem Kapitel sehr viel wieder von dem, was ich schon gesagt hatte, als ich durch das 18. Kapitel des Matthäus-Evangeliums gegangen bin, dass es auch um Zurechtweisung ging. Nun zuerst, er konfrontiert sie, überhaupt, dass er das tut. Er macht es, er geht hin und er lässt auch nicht viel Zeit ins Land gehen. Er konfrontiert sie zeitnah und er ist auch klar und direkt. Ja, nicht durch die Blume, klar und direkt. Wollt ihr Wucher treiben mit euren Brüdern? Denn genau das tut ihr, nicht weniger. Keine Ausreden, ihr treibt Wucher. Ihr verschuldet euch. Dann ein weiteres Beispiel, das wir auch in Matthäus 18 finden. Er nutzt den Druck der Menge. Wenn dort steht, und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen. Klar, in Matthäus 18 heißt es, geht zuerst allein hin, dann mit noch einem und dann irgendwann sage es der Gemeinde. Hier müssen wir natürlich auch dazu sagen, einerseits hatte Matthäus 18 noch nicht, andererseits diese Sünde war schon offenkundig. Ja, da gab es nichts mehr geheim zu halten, das wussten alle, das haben sich auch alle beschwert. Es war eine Sünde einer Menge an einer Menge, also brachte er auch eine Menge gegen die Schuldigen zusammen. Dann sehen wir auch, wie er sie wirklich mit Weisheit einfach überführt, ihnen zeigt, wie absurd und verkehrt ihr Verhalten ist, in Vers 8, indem er sie daran erinnert, wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen? Also er sagt, jetzt schaut mal, als wir hierher gekommen sind, wir haben extra geschaut, die Sklaven frei zu kaufen, damit sie wieder hier im Land leben können. Und ihr wollt jetzt hier wieder Sklaven aus ihnen machen? Wir haben schon mal Geld für sie gezahlt. Sollen wir jetzt nochmal? Seid ihr verrückt? Habt ihr alles vergessen, was wir hier eigentlich tun? Warum wir hier sind und warum wir tun, was wir tun? Und wir sehen dann auch die Reaktion, da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und dann Vers 9, was auch sehr wichtig ist, alle Zeit, wenn man irgendjemanden, einen Bruder, eine Schwester von Sünde überführt, errichtet ihre Blicke auf Gott. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, wegen der Lästerungen der Heiden unserer Feinde, solltet ihr nicht in Gottesfurcht wandeln. Ihr bringt Schande auf Gott durch euer Verhalten. Der Gott, der euch gemacht hat, der Gott, dem ihr euch verpflichtet fühlt, ihm solltet ihr doch dienen, in der Furcht vor ihm wandeln und nicht Schande vor ihm Schande für ihn erzeugen. Er richtet ihre Blicke auf Gott. Denn das ist ja auch die eigentliche Motivation für jeden von uns, das Richtige zu tun. Ja, unter Christen haben wir ja diese Möglichkeit, dieses Vorrecht. Wir müssen nicht nur mit guten Argumenten kommen und möglichst Druck aufbauen und so weiter, sondern in dem anderen steckt ja schon eigentlich das Verlangen, das Gute zu tun, wenn Gottes Geist in ihn gelegt ist. Denn wer sich zu Gott bekehrt hat, in dem ist dieses Drängen, Gott gehorsam zu sein. Und genau das müssen wir dann auch ansprechen. Ein weiteres Beispiel, das wirklich sehr vorbildlich hier dann ist, dass Nehemia sich dann tatsächlich trotz diesem schlimmen Vergehen wirklich demütig zeigt. Er sagt selbst, ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Er hat nicht das Gleiche gemacht wie die anderen. Er hat es wahrscheinlich genau so gemacht, dass er keine Zinsen verlangt hat und auch gern Aufschub gegeben hat. Davon gehen wir aus, wenn wir dann die weiteren Verse lesen. Aber er sagt, hey, ich habe auch Geld geliehen. Ich bin bereit, alles zurückzugeben. Ich gehe diesen Schritt mit dir. Er lässt sich auf dieses Niveau herab, obwohl er gar nicht die gleiche Schuld auf sich geladen hat. Aber sagt selbst, ich erlasse ihnen alles. So tut ihr es dann doch bitte auch. Diese wirklich Selbstaufopferung und Selbsterniedrigung ist auch sehr vorbildlich hier. Und dann fordert er aber auch ganz offen, gebt auch ihr wirklich alles zurück. Ganz klare Kante, klare Aufforderung. Dann sehen wir auch, wie er sie nochmal wirklich vor Gott stellt. Nun, ich hatte es beim letzten Mal schon, diesen Fluch sollten wir jetzt in dieser Hinsicht nicht aussprechen, aber doch kann man den anderen eben in diese Pflicht nehmen. Du handelst vor Gott, jetzt handle richtig. Und wir sehen auch das gute Ergebnis und sie lobten den Herrn. Und das soll auch, wenn wir tatsächlich in eine Situation kommen, jemanden zurechtweisen zu müssen, dann sollte auch das und wird uns auch im Neuen Testament immer wieder als Motivation gegeben. Wenn der andere es annimmt und wir gehen davon aus, dass er es annimmt, wenn es ein Kind Gottes ist, auch wenn es Kampf bedeutet vorher, so springt daraus am Ende Freude und Verherrlichung Gottes. Sie lobten den Herrn am Ende von Vers 13. Und das Volk handelte nach diesem Wort. Das ist die gute Hoffnung, mit der wir in sehr unangenehme Gespräche doch hineingehen sollen, wenn es solch eine Situation gibt. Und allgemein einfach diese Aufforderung, solche Dinge müssen angesprochen werden, sie können nicht einfach geduldet werden. Aber wie gesagt, hatten wir schon viel im Rahmen von Matthäus 18 behandelt. Und nun möchte ich noch diesen Abschnitt am Schluss kurz betrachten. Den letzten Punkt habe ich nochmal überschrieben mit, wie Konflikte vermieden werden. Überstrebende Liebe, und wir sehen ja einfach Nehemia als Vorbild der Selbstverleugnung. Dieser Abschnitt stammt wahrscheinlich aus einem seiner Tagebücher. Wir sehen allgemein, die Bücher Esra und Nehemia wirken doch auch zusammengestellt, auch dadurch, dass immer wieder Geschlechtsregister und offizielle Dokumente mit drin sind. Und dieser Abschnitt lässt sich gut erklären, wenn wir uns vorstellen, es ist ein Tagebucheintrag, der hier mit eingefügt wurde. Und wozu dient er? Hier wird einfach gezeigt, dass Nehemia nicht so war wie die anderen. Vielleicht auch aufgrund dessen, dass er gesagt hat, hey, auch ich gebe es zurück. Aber hier sehen wir, er ist nicht in einen Topf zu werfen mit jenen Juden, die wirklich hier die anderen bedrückt haben. Einerseits sehen wir einige interessante Fakten in den Versen 14 und 15. Wir sehen, dass Nehemia wirklich eingesetzter Statthalter war. Wir sehen, dass er 12 Jahre lang dort war. bei seiner ersten Statthalterschaft. Kapitel 13 ist da wahrscheinlich ausgenommen oder ist darin ausgenommen. Wir sehen auch, wie ich vorher schon erwähnt hatte, dass sie, bevor Nehemia kam, bedrückt wurden von den persischen Statthaltern. Also nochmal, können wir uns vielleicht mehr reinversetzen, was auch nochmal diese Euphorie mit ausgelöst hat, dass sie eben von diesem Joch dadurch auch befreit wurden, dadurch, dass Nehemia kam. Aber betrachten wir nun, wie äußert sich seine Selbsterniedrigung und seine Liebe zu Gott und seinen Volksgenossen. Zuerst mal sehen wir, er verzichtet auf die ihm rechtlich zustehenden Abgaben zur Verpflegung. Vers 15. Vers 14. Genau, dass er eben nicht den Unterhalt eines Statthalters beanspruchte. Also es stand ihm rechtlich zu. Und das ist auch das Erste, was wir dann bedenken müssen. Liebe ist bereit, auf Rechte zu verzichten. Und pocht nicht immer auf das eigene Recht. Dann, er ließ seine Knechte an der Mauer mitarbeiten. Also er gab sich selbst auch dem Werk hin. Er erwarb keines der Felder. Einerseits zeigt uns das, dass eben nicht ihre Armut ausnutzte. Andererseits zeigt es uns, dass er auch nicht darauf bedacht war, jetzt sich eigenen Wohlstand aufzubauen. Er hatte sich wirklich völlig in dieses Werk mit seinem Hab und Gut, das bestimmt nicht wenig war, aber er hat sich da völlig hineingestürzt, hineinbegeben. Er hat sich nicht Wohlstand aufgebaut. Und wir sehen dann am Ende noch in Vers 17, dazu aßen die Juden sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch die, welche von den Heiden aus der Umgebung zu uns kamen, an meinem Tisch. Also er versorgte sie auch von seinem Privatvermögen. Auch das hätte jeder andere Statthalter auf das Volk umgelegt. Nein, er finanziert es von seinem Privatvermögen, ist bereit zu geben, zählt dann sogar noch auf, was alles dafür gekauft werden musste, was nicht wenig war. Und auch dann am Ende von Vers 18, für all dies forderte ich nicht den Unterhalt des Statthalters. Warum? Denn der Dienst lastete schwer auf diesem Volk. Also einfach aus diesem Mitgefühl heraus war er bereit, wirklich zu erlassen, zu geben, auf Rechte zu verzichten, zurückzustecken. Und er beschwerte sich auch deshalb nicht, wie wir eben einfach, das müssen wir in Verbindung sehen mit das, was wir in Vers 11, Vers 10 gelesen haben. Obwohl er eigentlich schon so freigebig war, sagt er dann dennoch, Leute, auch ich bin bereit, das Geliehene zu erlassen. Also sagt nicht, schaut mal, wie ich gehandelt habe, jetzt macht es doch genauso, sondern er setzt sich runter auf diese Stufe, demütigt sich, um eben hier Frieden zu schaffen. Und das sind Dinge, die wir uns durchaus zum Vorbild nehmen sollten. Und warum tut er das? Das sehen wir dann in dem letzten Vers in seinem Gebet. Gedenke, mein Gott, mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Er sucht seinen Lohn dafür bei Gott. Er sagt, das alles habe ich getan, gedenke du es mir, mein Herr. Und das ist wichtig, denn die einzige Alternative ist, dass wir auf den Dank der Menschen warten. Und hätte er das getan, dann wäre die Geschichte ja anders ausgegangen. Dann hätte er auch nicht demütig gehandelt, als die anderen eben das Volk bedrückt haben. Dann wäre er beleidigt geworden, denn der Dank der Menschen wird oft ausbleiben. Auch wenn man sich heute in der Gemeinde hingibt oder in Personen investiert, der Dank wird oft ausbleiben. Oft wird es geschehen, wenn du dich vielleicht in eine Person investierst, irgendwann kehrt sie dir einfach den Rücken, kehrt sie vielleicht auch dem Herrn den Rücken und du denkst, wofür jetzt das alles? Und viele Dinge werden auch gar nicht gesehen, die man tut. Wer auf den Dank der Menschen wartet, wird oft vergeblich warten und wird darum auch oft, darum eben in Betrübnis geraten, weil man eben sich doch zurückgestellt fühlt dadurch. Und wir müssen auch sehen, das kann uns auch zur Versuchung werden, wenn die Menschen eben das Falsche von uns erwarten. Und wenn wir von ihnen den Dank wollen, dann sind wir dadurch auch versucht, Gott ungehorsam zu sein und den Menschen zu folgen. Nein, er wartet auf den Lohn Gottes und der ist sicher. Und dazu möchte ich nochmal einen Vers aus dem Neuen Testament zitieren, aus Markus 10. Markus Kapitel 10, die Verse 28 bis 31. Dort kommt auch Petrus mit einer Frage zum Herrn. Da begann Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Also, ja, was haben wir denn nun davon? Was ist unser Lohn? Wo ist unser Dank? Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt, in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Das ist die Hoffnung, die der Herr uns gibt. Einerseits wirklich schon dieser Segen für die Jetztzeit, aber eben immer in Anbetracht dessen, also wir können es am besten so vorstellen, wir sind noch bei der Arbeit und noch in der Erziehung hier und jeder Segen hier wird immer abhängig davon sein, was zu unserem Besten und zum Besten des Werkes Gottes ist. Und das zeigt auch dadurch, dass er eben mit anhängt, unter Verfolgung, das heißt unter all den Drangsalen dieser Welt, können wir dennoch mit Segnungen Gottes rechnen. Und was er hier aufzeigt, ist eben der Segen der Gemeinde, wenn er sagt, dass man Häuser, Mütter, Väter verlassen hat. Wie gewinnt man das dann wieder hundertfältig? Indem er uns eben zu einer Gemeinschaft schweißt und einem auf einmal zahlreiche Häuser offen stehen und auf viele Brüder und Schwestern hinzukommen. Unter Verfolgung, auch hier segnet uns der Herr, wenn auch, wie gesagt, immer in Anbetracht dessen, wir sind auch noch hier in der Erziehung und der größte Segen ist alles, was uns dem Herrn ähnlicher macht, immer bedacht auf das, aber dann eben auch in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben, die ewigen Segnungen nach der Arbeit, nach dem Werk in der ewigen Ruhe. So wie es ja auch in 2. Korinther 5, Vers 10 heißt, dass jeder vor dem Richterstuhl Christi dann auch offenbar werden muss, um auch zu empfangen, was er gewirkt hat, Gutes wie Böses. Und mit dieser Hoffnung komme ich zum Schluss, um das Ganze nochmal aufzurollen. Innere Konflikte stören das Werk Gottes, auch sie sind Anfechtungen, die das Werk in dieser Welt beeinflussen. Innere Konflikte entstehen durch mangelnde Liebe. Innere Konflikte entstehen durch mangelnde Liebe. Und Liebe ist keine Option, sondern ein Auftrag, ein Gebot. Konflikte müssen angesprochen werden, Fehlverhalten muss ausgeräumt werden und Konflikte können verhindert werden durch eben Liebe und Selbstverleugnung mit dem Antrieb des Lohnes von Gott, nicht von Menschen. Und damit bin ich am Ende. Amen.